Deutschlandfunk. Der Tag.
Woman. She fights for women against systematic
Frauen. Sie kämpft für Frauen gegen systematische Diskriminierung und Unterdrückung. Leben. Sie unterstützt den Kampf von Frauen für das Recht auf ein würdiges Leben. Freiheit. Sie kämpft für freie Meinungsäußerung und das Recht auf Unabhängigkeit.
Freedom of expression and the right to independence.
So hat die Vorsitzende der Nobelpreisjury Berit Reiss-Andersen heute begründet. Am Ende einer Woche voller Nobelpreise kommt dieser hier immer ganz zum Schluss, der Friedensnobelpreis. Und der geht in diesem Jahr an die iranische Menschenrechtsaktivistin und Frauenrechtlerin Narges Mohammadi, die gerade im Gefängnis sitzt, weil sie mutmaßliche Folter an Frauen im iranischen Hochsicherheitsgefängnis Evin aufgedeckt hat, in dem sie selbst inhaftiert ist. Mehr zur Preisträgerin und wie sinnvoll dieser Friedensnobelpreis eigentlich noch ist in Zeiten von Kriegen und Krisen, das lassen wir uns gleich einordnen. Außerdem geht's um den Westbalkan-Gipfel, der überschattet wird vom Konflikt zwischen Serbien und Kosovo. Könnte das weitere Beitrittsverhandlungen zur EU weiter nach hinten schieben? Sonja Meschkat, mein Name, dann geht's jetzt los. Narges Mohammadi, das ist die neue Friedensnobelpreisträgerin, heute ausgezeichnet worden. Und was sie bisher geleistet hat für die Frauenrechte im Iran, wie mutig sie ist, wie viel sie dafür riskiert, darüber gibt es jetzt einen Überblick von Sissi Hertnick von uns aus dem Podcast-Team. Sissi, was sollten wir wissen über Narges Mohammadi?
Ja, die 51-Jährige ist eine der bekanntesten Menschenrechtsaktivistinnen im ganzen Iran und setzt sich eben für Frauenrechte und auch generell für die Freiheit im Iran ein. Und das schon sehr, sehr lange, schon seit den 90er Jahren. Die 51-Jährige zahlt dafür aber auch einen hohen Preis. Sie wurde schon mehrfach inhaftiert und sitzt auch gerade wieder in einer langen Haftstrafe.
Wie macht sie das dann? Kann sie da auch weiter aktiv sein? Kann sie sich auch aus der Haft heraus engagieren?
Ja, sie versucht es. Also auch nach dem Tod der jungen Mahsa Amini letztes Jahr hat sie eben auch aus dem Gefängnis heraus die Proteste verfolgt und auch dafür gesorgt, dass die Demonstrationen nicht abgeebbt sind und hat zum Beispiel auch Ende 2022 einen Bericht ans Licht gebracht, der die Folter an jungen Frauen im Hochsicherheitsgefängnis aufdeckte und ja, versucht sich eben auch aus dem Gefängnis heraus weiter zu engagieren.
Wie ist das jetzt mit dem Preis? Ich meine, der wird ja immer offiziell verliehen, da gibt es eine Zeremonie und so weiter. Nimmt den dann jemand stellvertretend entgegen?
Ihr Bruder hat sich schon geäußert, dass sie eben vermutlich im Dezember, wenn der Preis verliehen wird oder überreicht wird, nicht vor Ort sein kann. Und da wird dann jemand aus der Familie stellvertretend für sie den Preis entgegennehmen.
Sissi, dann danke erstmal an dich für diese kurze Einordnung und die Infos. Narges Mohammadi wird also diesen Preis nicht persönlich entgegennehmen können, aber die Botschaft, dass sie Preisträgerin ist, die erreicht sie hoffentlich trotzdem. Die Situation im Iran ist ja nur eine von vielen Krisensituationen, die es aktuell gibt. Generell, muss man sagen, hat die Welt mit Krisen und Kriegen ja nun wirklich gerade genug um die Ohren. Von daher, welche Bedeutung hat dieser Friedensnobelpreis eigentlich noch? Zu dieser Frage und zu diesem Gespräch habe ich mich verabredet mit Professor Dr. Ursula Schröder. Die ist wissenschaftliche Direktorin und Leiterin des Forschungsbereichs Europäische Friedens- und Sicherheitsordnung an der Uni Hamburg. Frau Schröder, die aktuelle Preisträgerin, die iranische Frauenrechtlerin Narges Mohammadi. Waren Sie überrascht? Hätten Sie mit jemand anderem gerechnet oder sagen Sie, ja, ist genau richtig so?
Letzteres. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dieser Auswahl. Ich hatte mir auch überlegt, wen ich für realistisch und preiswürdig halte und war auch bei entweder iranischen oder afghanischen Frauenrechtlerinnen gelandet. Deswegen fand ich jetzt persönlich diese Verleihung sehr positiv. Ich denke, dass ein Zeichen, wie es der Friedensnobelpreis ja sein möchte und sein kann, wichtig ist, um Themen, die auf der politischen Tagesordnung bleiben sollten, dort auch zu halten. Und für so ein Ziel kann der Friedensnobelpreis an eine iranische Menschenrechterin gut genutzt werden.
Dann lassen Sie uns vielleicht noch mal bei dem Ziel oder eben auch bei dem Sinn und Zweck von diesem Preis bleiben. Gerade wenn wir auf die vielen Krisen und Kriege in der Welt gucken, auch ne, aktuelle Lage im Iran ist ja weiterhin schwierig. Welche Bedeutung hat diese Auszeichnung denn dann noch?
Es wurde auch diskutiert, den Friedensnobelpreis in diesem Jahr gar nicht zu verleihen, aufgrund der schlechten Lage des Friedens in der Welt heute. Der Preis sollte nicht überfrachtet werden. Er kann natürlich den Weltfrieden nicht retten. Aber dennoch ist der Friedensnobelpreis eine Auszeichnung, die die Aufmerksamkeit für bestimmte Themen und auch Personen steigern kann. In den Medien, auf der Politik, auf der internationalen Agenda der Politik. Das kann schon sinnvoll sein, bestimmte Themen zu verstärken und auf der internationalen Agenda zu halten. Das heißt, er hat seine Berechtigung, man sollte ihn aber nicht überbewerten.
Also Sie sagen, es ist im Prinzip auch ein Verstärker für bestimmte Themen, aber bewirkt der denn zum Beispiel auch nachhaltig etwas?
Ja, da gibt es unterschiedliche auch Studien dazu, was die Effekte dieser Preisverleihung sein können. Manche sind positiv, andere auch eher kritisch. Da geht es auch darum, ob diese Preisverleihungen, ob die negativ für die Personen sein können, die den Preis bekommen. Da haben wir beispielsweise den Fall von Memorial, der russischen Menschenrechtsorganisation aus dem letzten Jahr.
Aus dem vorigen Jahr, genau.
Genau, den Preis letztes Jahr bekommen hat. Und diese Organisation hatte danach unter mehr Repression zu leiden, aber deren Chef hat gesagt, das ist okay, wir nutzen diesen Preis und die Aufmerksamkeit und halten es für ein richtiges Zeichen. Und das erhoffe ich mir für den Fall der iranischen Menschenrechtsaktivistinnen natürlich auch, dass dieser Preis keine negativen Folgen hat, sondern verstärkt und auch anstiftet. Der soll ja auch einen Nachahmer-Effekt haben, dass sich andere Gruppierungen ermutigt fühlen, auch solche Wege zum Frieden in Betracht zu ziehen.
Jetzt ist es, stelle ich mir aber vor, ein bisschen schwierig, gerade wenn wir an die Repressalien denken, die ja auch gerade die aktuelle Preisträgerin eben zu spüren bekommt, dass man dann sagt, das hat vielleicht so einen Nachahmer-Effekt.
In anderen Ländern vielleicht schon, im Iran wird es schwierig. Und ein weiterer Effekt, den man beachten muss, ist, dass häufig Repression nicht gegenüber den Personen ausgeübt wird, die den Preis bekommen, sondern gegenüber dem Umfeld, also den Personen, die wir dann nicht mit Namen kennen, die in zweiter oder dritter Reihe protestieren. Das kann durchaus passieren. Das ist auch früher, als der Dalai Lama in Tibet 89 den Preis bekommen hat, gab es sehr viel Repression von chinesischer Seite, aber eben nicht gegen den Dalai Lama, sondern gegen das politische Umfeld. Und darauf muss man sehr stark achten. Aber dennoch, es ist ein wichtiges politisches Zeichen, das ein hohes internationales Prestige hat und was auch positive Effekte haben kann für die Bewegung und auch für die Aufmerksamkeit, die aus der Medienöffentlichkeit weiterhin auf Iran schauen sollte.
Jetzt kann man diese Auszeichnung, behaupte ich jetzt einfach mal, aus unterschiedlichen Perspektiven beurteilen. Also man kann sagen, gerade jetzt ist so ein Preis besonders wichtig. Sie haben ja eben schon erklärt, ne, es ist auch diskutiert worden, ob man den in diesem Jahr überhaupt verleihen soll. Oder man kann es auch anders sehen und sagen, gerade jetzt führt sich so eine Auszeichnung eigentlich selbst ad absurdum. Ich vermute, dass Sie es anders sehen im Sinne von, doch, er ist weiterhin wichtig. Stimmt's?
Ja, ich habe auch kurz gezuckt. 1972 im Vietnamkrieg ist der Nobelpreis nicht verliehen worden, aus den Gründen, dass die Welt zu unfriedlich dafür sei. Ich halte es aber gerade in einer Zeit, in der wir leben, in der heutigen Zeit, für wichtig, dass das positive Anreize und positive Symbole nicht weggehen. Wir leben in einer Zeit wirklich großer Krisen und Konflikte und Verwerfungen. Und hier kann es nur gut sein, wenn einzelne Hoffnungsstrahlen wie der Friedensnobelpreis gehalten werden und auch dazu genutzt werden, Themen, die in der Themenvielfalt der Krisen und Katastrophen dann auch unterzugehen drohen, wieder auf die Agenda zu hieven. Wir reden ja alle über den Krieg. Das ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber die vielen anderen Kriege und Konflikte und politische Gewalt, die wir in anderen Teilen der Welt sehen, die gehen deswegen ja nicht weg. Deswegen fand ich es auch richtig, dass in diesem Jahr der Preis an eine Menschenrechtsorganisation im Iran geht und nicht in eine europäische Organisation wie in den letzten beiden Jahren.
Sie sprechen jetzt von Hoffnungsschimmer oder dass man diese Hoffnung eben hochhalten sollte, dass das eben auch die Berechtigung ist für diesen Preis. Es gibt ja auch immer wieder Kritik an dieser Vergabe, an den Preisträgern, also an Aung San Suu Kyi zum Beispiel wegen der Unterdrückung der Rohingya, Yasser Arafat, dem ehemaligen Palästinenserpräsidenten, auch der hat diesen Preis bekommen. Barack Obama, weil er Drohnen gegen Terroristen im Ausland eingesetzt hat, die Europäische Union. Welche Maßstäbe werden denn eigentlich dann angelegt an diesem Preis? Also sind es wirklich, wie soll ich es benennen, sind es objektive Maßstäbe, die man wirklich nachvollziehen kann?
Ja, es ist die Frage, was das Ziel ist, dass das preisverleihende Komitee damit verbindet. Früher, also vor Jahrzehnten noch, wurde der Preis vergeben für erreichte Friedensbemühungen, also Dinge, die schon getan wurden für Friedensvertragsschlüsse beispielsweise. In den letzten Jahren wurde der Preis eher vergeben für die Anbahnung von Friedensförderung, also für angestrebte Veränderungen in Richtung einer friedlicheren Welt. Und das kann einfach schiefgehen. Da können dann Preise dabei entstehen, bei denen man sich später fragt, ja, was ist denn jetzt daraus geworden? Oder es können auch Preise vergeben werden, in denen vorweg nicht gewusst wurde, was denn später mit der Person passiert, wie beispielsweise im Fall Äthiopien, wo ein Preisträger Ahmed Abiy für einen Friedensschluss geehrt wurde, aber ja, dann richtig. Ein Jahr später, 2019, einen Krieg angezettelt hat. Das hatte das Komitee natürlich nicht geahnt und deswegen steht da auch der Preis in der Kritik. Aber wenn man für zukünftige Leistungen Preise vergeben kann, dann muss man damit rechnen, dass es auch mal schief geht.
Gab es eigentlich auch mal so im Nachklappenpreis, wo Sie gedacht haben, das können Sie eigentlich gar nicht so richtig nachvollziehen?
Es wird schon immer gut begründet, weil ich denke, bei Barack Obama haben viele gezuckt, im Jahr 2009 einen Preis zu verleihen. Aber ich persönlich fand beispielsweise die Preisverleihung für die Europäische Union als Friedensprojekt im Inneren Europas sehr gelungen und auch gut begründet. Da gab es ja sehr viel Kritik daran. Und deswegen gibt es eigentlich immer gute Gründe, den Preis zu verleihen. Aber im Nachhinein kann es dann passieren, dass es als Fehler gesehen werden muss, aber das war zu dem Zeitpunkt dann noch nicht wirklich klar.
Ich glaube, Sie haben das gerade schon mal so angedeutet, zumindest habe ich so verstanden. Jetzt werden ja teilweise einzelne Personen ausgezeichnet, Politikerinnen, Politiker sind darunter, aber eben auch Journalisten, NGOs, MenschenrechtsaktivistInnen, jetzt eben die iranische Frauenrechtlerin. Erkennen Sie da eine Gewichtung oder eine Verschiebung auch der Gewichtung?
Ja, etwas. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass der Preis zunehmend nicht nur für europäische oder aus dem globalen Norden entstehende Bewegungen und Organisationen vergeben wird. Und wir haben gesehen, dass der Preis in einem sogenannten erweiterten Friedensverständnis gegeben wird. Also nicht nur für militärische Sicherheit, für Fragen von Friedensverträgen, sondern für Fragen von Menschenrechten, Gender, Frauenrechten, Umweltaktivismus, also der Friedensbegriff breit ausgelegt wird im Sinne eines positiven Friedens und dann Personen und auch Organisationen geehrt werden, die zu diesen breiteren Zielen beitragen. Da sieht man eine deutliche Verschiebung über die Zeit und auch eine leichte Verschiebung in Richtung mehr globaler Süden, in Richtung mehr kleinere Organisationen, die vielleicht auch der breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt sind.
Also Friedensnobelpreis, ich glaube, das habe ich richtig verstanden anhand Ihrer Argumentation, nach wie vor wichtig, nach wie vor richtig, dass er verliehen wird. Welche Mechanismen gibt es denn eigentlich sonst noch aus Sicht einer Friedensforscherin, um Frieden zu erzeugen? Weil gekoppelt ist es ja eben oft genau an das Gegenteil, nämlich an Konflikte, Krisen, Kriege.
Ja, der Friedensnobelpreis ist symbolisch. Er ist ein Lichtstrahl, der auf ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Person scheint, um der mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das ist punktuell. Die Medienaufmerksamkeit kann danach sehr schnell wieder verfliegen. Und was wir aus der Friedens- und Konfliktforschung wissen, ist, dass Friedensförderung und Friedensprozesse über mehrere Jahrzehnte lang notwendig sind, um wieder zu friedlichen Umständen zu kommen in Bevölkerungen und Regionen, in denen Krieg herrscht. Das heißt, wir brauchen einen langen Atem und wir brauchen sehr häufig lokale Initiativen, gemeinschaftliche Initiativen, die sehr wenig bekannt sind, die keine Preise bekommen, aber die trotzdem etwas für den Frieden tun und tun können. Und die Aufmerksamkeit darf da auch gerne drauf bleiben, dass Frieden ein Prozess ist, der sehr, sehr langen Atem und harte Arbeit braucht.
Frau Schröder, dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie uns das mal aus Ihrer Perspektive eingeordnet haben. Und ja, bis bald vielleicht im Podcast zu einem hoffentlich friedlichen Thema.
Sehr gerne, vielen Dank.
Tirana, Hauptstadt von Albanien, ist heute der Ort, in dem die Außenministerinnen und Minister vom sogenannten Berliner Prozess zusammenkommen. Annalena Baerbock ist auch dabei. Und diesen Prozess, den hat noch Angela Merkel initiiert, um die Länder des Westbalkans, also Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien, um die näher an die EU zu bringen, damit sie irgendwann mal der EU beitreten können. Allerdings gibt es da diesen erneuten Konflikt zwischen Serbien und Kosovo, haben wir vor 2 Wochen schon mal drüber gesprochen hier im Podcast. Ausgerechnet jetzt, wo es um weitere Beitrittsverhandlungen geht. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić beteuert, so ein Krieg von Seiten Serbiens aus wäre sinnlos. Man wolle schließlich in die EU.
Frieden ist unser größtes Interesse. Wir haben so viel zu verlieren. Warum sollten wir dieses Spiel spielen?
Sind das schlechte Vorzeichen für diesen Westbalkan-Gipfel? Das kann uns Oliver Schosch besser erklären. Der berichtet für uns über die Länder des Westbalkans. Oliver, wie sehr überschattet dieser Konflikt denn den Westbalkan-Gipfel?
Also ich würde sagen, das ist eines der Probleme, im Moment wohl das größte Problem, das jegliche weiteren EU-Annäherungsbemühungen überschattet. Eine weitere Baustelle ist ja auch Bosnien-Herzegowina, wo der Anführer des serbisch dominierten Landesteils Republika Srpska, Milorad Dodik, vor Gericht gestellt werden soll, weil er eine Menge gesetzlicher Spielregeln missachtet und sich mit der internationalen Gemeinschaft anlegt. Das sind dann immer so Ereignisse oder so Dinge, die im Raum stehen, und dann heißt es immer, erstmal müssen wir solche großen Probleme, diese Konflikte lösen, bevor wir bei der EU-Annäherung weiter ins Detail gehen können. Und das bremst natürlich immer alles aus.
Bremst aus heißt dann, weiß ich nicht, kann man es schon einschätzen, das wird jetzt einfach dann doch wieder für eine erhebliche Verzögerung sorgen? Oder wie kann man es benennen?
Also mögliche Beitritte, EU-Beitritte zum Beispiel vom Kosovo oder von Serbien, sind ja so oder so in weiter Ferne. Also da muss man gar nicht irgendwie jetzt spekulieren, ob sich da irgendein Termin nach hinten verschieben könnte. Was immer passieren könnte, ist so die Drohung, dass die Beitrittsverhandlungen ganz gestoppt werden. Aber da gibt's dann eben auch wiederum die Angst vieler EU-Staaten, dass man dann den Anschluss an den Westbalkan verliert und sie dann in die Hände des Ersatzpartners Russland treibt, also zumindest Serbien. Deswegen wäre das schon eine ziemlich heikle Option. Also bemüht man sich schon darum, den EU-Beitrittsprozess weiterzuführen.
Über dieses spezielle Verhältnis Serbien-Russland werden wir später nochmal sprechen. Ich habe hier erst noch 2, 3 andere Fragen bei mir auf dem Zettel, Oliver. Jetzt haben wir das ja mitbekommen, vor 2 Wochen haben serbische Paramilitärs kosovarische Polizisten angegriffen. Es gab Tote auf beiden Seiten. Wie ist denn eigentlich die Lage aktuell zwischen den beiden?
Also im Moment ist so das große Thema, dass der mutmaßliche Rädelsführer der paramilitärischen Gruppe Milan Radojcic in Serbien ist, wo er ja hingeflohen ist und dort auf seinen Prozess wartet. Dieser Radojcic gilt ja als der mächtigste serbische Geschäftsmann und Mafioso in Nordkosovo. Er ist aber auch dort Lokalpolitiker und soll eng mit der Partei des serbischen Präsidenten Vučić verbandelt sein. Vučić hat ihn auch mal als einen tollen Typen bezeichnet, der die Serben im Kosovo schützt. Jetzt hat sich aber Vučić von ihm distanziert und will eben zeigen und hat auch versprochen, dass diese Straftat aufgeklärt wird. Da wird jetzt aber erstmal ermittelt in Serbien wegen Waffenbesitz, Gründung einer kriminellen Vereinigung und öffentlicher Unruhe. Und dieser Mann ist jetzt erstmal nicht in Haft bis zum Prozess und da sagt halt der Kosovo, das wird kein ordentlicher Prozess. Das ist ja eigentlich ein Terrorist und er sollte zu uns überstellt werden. Und die kosovarische Regierung ist sehr skeptisch. Sie glaubt, dass dieser Rädelsführer glimpflich davonkommt und findet auch das Verhalten Serbiens in dieser Sache scheinheilig. Die kosovarische Regierung sagt ja, dass sie bald Beweise vorlegen wird, dass die serbische Regierung da richtig involviert ist und auch den Befehl für den Angriff gegeben hat. Sie wirft ja Serbien vor, eine Annexion des Nordkosovos geplant zu haben, ähnlich wie Russland mit der Krim. Also der Nordkosovo ist ja dieser Teil, wo es die 4 Gemeinden gibt, wo die Serben in der Mehrheit sind. Mhm. Ansonsten im Resten des Landes sind ja die Kosovo-Albaner die Mehrheit. Also ich würde unterm Strich sagen, dass die Beziehungen zwischen Kosovo und Serbien, die sich jetzt an der Aufarbeitung dieses bewaffneten Angriffs sozusagen zeigen, wieder mal auf so einem Tiefpunkt sind, dass es aktuell eigentlich ein ganz schlechter Zeitpunkt ist, um bei Verhandlungen auf Erfolge zu hoffen.
Wie ordnest du die Rolle vom serbischen Präsidenten ein, von Vučić? Also der hat sich ja jetzt auch nochmal geäußert. Er hat gesagt, man wolle in die EU und deswegen würde eben so ein Krieg auch gar keinen Sinn machen. Klingt das glaubwürdig für dich?
Also Glaubwürdigkeit ist ein grundsätzliches Problem beim serbischen Präsidenten. Er ist ja ziemlich autoritär, wird oft mit Orban verglichen. In Ungarn kommt ja ursprünglich aus dem Lager der radikalen Nationalisten um den Četnik-Führer Vojislav Šešelj und war dann im Kosovo-Krieg serbischer Informationsminister unter Milošević. Also man könnte auch sagen Propagandaminister, der Kriegstreiber. Und jetzt betreibt er eben selbst viel Propaganda. Also ist Aleksandar Vučić ein äußerst schwieriger Politiker. Heuchelei und Lüge ist bei ihm ganz normales politisches Mittel. Man muss bei ihm eher fragen, was nützt ihm und würde ein Krieg Serbien nützen? Und das sehe ich aktuell tatsächlich nicht, denn im Kosovo ist ja auch die NATO-Friedenstruppe KFOR stationiert. Da marschiert eine serbische Armee nicht einfach mal so ein. Es gibt dann eher immer Unruhen von innen, aber halt eben auch den Vorwurf, dass die dann von Serbien gesteuert werden. Politisch ist es ja so, dass Vucic immer herumlaviert zwischen der Nähe zu Russland und dem europäischen Weg. Und Serbien bekommt ja auch eine Menge Geld von der EU und Russland ist aktuell isoliert. Vucic muss aufpassen, dass er bei seiner Laviererei nicht die Bindung zu einer Seite verliert. Was aber Vucic auf jeden Fall nutzt bei dem Ganzen ist, wenn er in der Region das Heft des Handels in der Hand hat, wenn er ein wichtiger Ansprechpartner und Akteur bleibt, um Frieden und Stabilität in der Region zu erhalten. Deswegen gibt es ja auch immer wieder den Vorwurf, Vucic würde mithelfen, dass die Lage eskaliert, um sie dann selbst wieder zu deeskalieren, einfach um ein wichtiger Akteur in der Region zu bleiben.
Genau, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen vor 2 Wochen im Podcast, genau über diesen Punkt. Das war ganz spannend, also wer da nochmal Interesse hat, gerne nachhören. Dann bleibe ich jetzt mal bei diesem Punkt Serbien und die Beziehung zu Russland und ich möchte jetzt nicht, dass das irgendwie verschwörungstheoretisch klingt oder so, aber könnte Russland denn von dieser aktuell wirklich auch instabilen Situation profitieren oder wäre das aus der Perspektive von Serbien dann eben dann doch zu weit hergeholt? Also so nach dem Motto, riskiert man den Frieden in der Region nur, um russische Zuwendungen zu bekommen?
Also die russische Außenpolitik hat immer das oberste Ziel, Gegner zu schwächen. Deswegen wäre eine instabile Lage in Europa und eine Spaltung Europas schon ein Idealzustand für Putin. Serbien ist halt schon klug genug, um genau abzuwägen, was für einen selbst das Beste ist. Die EU hat aber Serbien, muss man sagen, auch ein Stück weit am Wickel. Und zwar haben sie Serbien ja auch schon mal an den Verhandlungstisch gezogen mit den Worten, wenn ihr euch weigert, dann ziehen wir Investitionen aus Serbien ab. Und das könnte natürlich zu einem finanziellen Desaster führen. Denn Russland ist kein Ersatz für so etwas, für wirtschaftliche Beziehungen. Und der andere wichtige Partner auf dem Balkan, China, hat auch nochmal ganz eigene Interessen. Also hat die EU schon auch ein starkes Druckmittel in der Hand gegenüber Serbien. Aber der serbische Präsident, der guckt wirklich von Mal zu Mal bei seinem Handeln darauf, was nützt ihm und seinem Land am meisten.
Und kannst du denn trotzdem nochmal benennen oder kann man es irgendwie beziffern, wie groß wirklich dann der Einfluss Russlands ist auf das Land?
Also es ist wirklich eine Frage, die viele beschäftigt und da gibt es eigentlich nicht wirklich belastbare Erkenntnisse. Also man hat dann immer wieder Berichte von russischen Kontaktpersonen, die dann in Serbien oder im serbischen Landesteil in Bosnien, der Republika Srpska oder im Nordkosovo unterwegs sein sollen, also so Geschäftsleute. Es wurde auch spekuliert, dass da Wagner-Soldaten an der Grenze zum Kosovo auf der serbischen Seite stationiert sein sollen, aber wirkliche Beweise gab es dann auch nicht. Es gibt auch viele Experten, die sagen, man darf Russland auch nicht überschätzen, so groß ist der Einfluss nicht. Die haben gerade mit der Ukraine so viel zu tun und keine Kapazität für größere Operationen auf dem Balkan. Also es ist wirklich nicht ganz klar. Was aber nicht zu unterschätzen ist, ist die ideologische Nähe vieler Serben zu Russland und die Skepsis gegenüber dem Westen und vor allem auch gegenüber der NATO, die ja Serbien im Kosovo-Krieg bombardiert hat. Und Russland wird natürlich immer versuchen, jeden Druck aufzubauen, den es kann, damit Serbien möglichst nicht der EU beitritt und möglichst nicht Bündnisse mit dem Westen eingeht. Andererseits sagt der serbische Präsident Vucic, erst vor wenigen Tagen hat er das gesagt in einem Interview, ich rede mit Putin ganz offen und er weiß, dass Europa unsere Perspektive ist, aber ganz von Putin lossagen will er sich nicht. Also es ist echt nicht wirklich klar, wie groß aktuell der russische Einfluss aus Serbien ist.
Also Verflechtungen, die irgendwie auch kompliziert klingen und gar nicht so einfach aufzudröseln. Ich komme nochmal zurück zum Westbalkan-Gipfel, gerade mit der Diskussion rund um die Ukraine, der man ja jetzt einen Beitritt 2030 in Aussicht gestellt hat. Wie drängend ist denn dieses Thema EU-Beitritt für die Westbalkanländer? Du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, also das ist ja ein immerwährendes Thema, mehr oder weniger.
Ja, es ist auf jeden Fall drängend. Viele Experten sagen ja auch, der EU-Beitritt schützt die Region davor, dass Russland dort mehr Einfluss ausübt und deswegen wäre da eine Beschleunigung eigentlich zwingend notwendig. Und es gibt aber auch viel Enttäuschung. Man kann sich zum Beispiel mal das Gastgeberland des Außenministertreffens anschauen, Albanien. Der albanische Ministerpräsident, der Sozialist Edi Rama, beklagt ja immer wieder, dass das Land stiefmütterlich behandelt wird. Der Beitrittsprozess mit Albanien Kampagnen wurde erst im vergangenen Jahr eröffnet. Und dann eben hört man immer wieder Worte der Annäherung bezüglich der Ukraine und ist dann auch durchaus eifersüchtig. Also Albanien hat schon auch Probleme mit Korruption und der organisierten Kriminalität. Aber auf der anderen Seite ist es ein extrem europafreundliches Land mit riesen Zustimmungswerten zum EU-Beitritt. Und dann ist man eben sehr, sehr enttäuscht, dass es so schleppend vorangeht. Und viele Experten sagen, das ist nicht ungefährlich. Also wenn da irgendwie viel Frust sich eben aufbaut, es wäre schon besser, das Ganze zu beschleunigen.
Und das heißt also, das ist so insgesamt auch die Gemengelage, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer so ein, diese Treffen sind immer dann mit großer Enttäuschung verbunden und da kommt immer herzlich wenig bei raus. Und viele zweifeln dann auch oft an dem Sinn dieser vielen Gipfel und Treffen. Ja, ist für Europa, für sein Bild, für die EU und auch für die EU-Perspektive gibt es wirklich kein gutes Bild ab.
Ich könnte jetzt auch mal ganz platt fragen, Oliver. Also fühlt sich der Westbalkan von der EU ernst genommen überhaupt?
Ja, also es gibt so Aussagen von Edi Rama, vom albanischen Präsidenten. Ich kann jetzt nicht genau wiedergeben, aber da ist auch immer dann viel Biss und Sarkasmus dabei. Und man hat schon das Gefühl, die fühlen sich teilweise geohrfeigt und stiefmütterlich behandelt. Da ist schon auch viel Enttäuschung dabei.
Lass uns noch mal gucken auf Granada. Da findet ja heute dieser informelle EU-Gipfel statt. Gestern haben wir hier gesprochen über die Europäische Politische Gemeinschaft. Und da sind Serbien, Kosovo auch ein Thema. Aber man hat es nicht geschafft, dass die beiden Länder miteinander sprechen. Ich glaube, im vorigen Jahr hat das noch ganz gut funktioniert. Im Gegenteil, die kosovarische Präsidentin, die hat Sanktionen gefordert gegen den, wie sie es genannt hat, Aggressor Belgrad. Das klingt für mich jetzt nicht gerade nach Entspannung, ne?
Ja, genau. Also die Präsidentin des Kosovo, Vjosa Osmani, hat gesagt, sie würde sich nicht mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić an einen Tisch setzen, bevor es nicht Sanktionen gegen Serbien gibt. Weil man ist ja überzeugt davon, von kosovarischer Seite aus, dass Serbien die Unruhen im Nordkosovo steuert und auch diesen Angriff gesteuert hat. Aber Sanktionen als Voraussetzung für Verhandlungen ist natürlich eine schwierige Bedingung. Da müsste man ja eine passende Strategie dahinter haben, sonst kann es ja am Ende einfach nur zu einer Blockadehaltung führen. Also im Moment ist die Stimmung und auch so die Ereignisse sprechen eigentlich dafür, dass Verhandlungen gerade nicht sonderlich erfolgsversprechend sind.
Oliver, dann danke ich dir sehr für den Überblick und fürs Erklären hier bei uns im Podcast.
Sehr gern.
Und auch das war auf eine bestimmte Art und Weise mal wieder ein ereignisreicher Tag. Und diese Episode, der Tag vom 6. Oktober, ist damit dann auch zu Ende. Dankeschön fürs Zuhören, entweder die ganze Woche oder vereinzelt an dem einen oder anderen Tag. Im Team heute sind gewesen Sissi Hertnick und meine Wenigkeit. Sonja Meschkat ist mein Name. Ich wünsche einen hoffentlich erträglichen Freitag und ein eben solches Wochenende. Wir hören uns bald wieder. Feedback gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Bis dahin. Tschüss.